Dankeschön. Schön, euch hier zu sehen in unserem Wohnzimmer. Und ich dachte mir, Thema angstfrei ist für mich so symptomatisch, ne? Dass die ersten Reihen immer leer bleiben. Weil ich glaube, ihr so ein bisschen Angst habt, dass wenn man in der ersten Reihe sitzt, wie in so einer Zaubershow, man dann nach vorne gebeten wird und Angst hat, durchgesägt zu werden und dann ein bisschen Respekt hat vor dem Zauberer, ob der das auch wirklich kann oder nicht. Aber das gibt's hier nicht, versprochen. Also hier vorne ist noch ein schönes Sofa, das ist noch völlig unbenutzt. Könnt ihr euch gerne reinstellen. Ja, wir sind in dieser Reihe Ungeschminkt ehrlich und wir haben das mit einem Wahnsinnsteam vorbereitet. Diese ganze Reihe, wo wir gesagt haben, wir wollen gerne über manche Lebensängste, manche Lebenskrisen, manche Lebensphasen nachdenken und auch sehr persönlich werden. Ich freue mich sehr, dass wir in den kommenden Predigten auch Interviewgäste haben, Leute, die etwas aus ihrem Leben erzählen und die einfach ja so ein bisschen Einblick in ihr eigenes Leben haben. Das Wohnzimmer hier ist vielleicht ein bisschen gemütlicher als in der Kirche. Und vielleicht auch der Ort, wo du sagst, ja, das Wohnzimmer ist der Ort, wo ich auch meine Freunde treffe, wo ich vielleicht einen Hauskreis habe, eine Small Group habe oder wie auch immer. Bei uns zu Hause ist es eher so, dass gute Gespräche am Küchentisch stattfinden. Vielleicht geht's dir auch so. Immer wenn wir Besuch haben, dann setzen wir uns meistens in die Küche. Erstmal haben wir da eine coole Kaffeemaschine, also das ist schon mal ein guter Grund. Aber irgendwie schaffen wir es nie, von der Küche ins Wohnzimmer zu kommen, ohne wirklich ein wichtiges Thema angesprochen zu haben. Es geht los mit angstfrei. Und du siehst, meine Präsentation im Hintergrund hat kein einziges Spinnenbild. Ja, ich hatte das vor, ein Spinnenbild zu machen, aber wenn du bei Google nach Spinnenbildern suchst, ich sag dir, du kriegst Angst vor Spinnen. Es ist einfach so. Selbst wenn du, wie Christine, noch keine Spinnenphobie hast, spätestens dann hast du eine, wenn du Spinnen bei Google googelst. Ja, es ist echt gruselig, deswegen habe ich die nicht in diese Präsentation reinnehmen können, weil es manche von euch gibt, die dann sagen, oh, das ist doch ein bisschen zu heftig. Vielleicht mal die Frage an dich. Gibt es etwas spontan, also du musst jetzt nicht irgendwas sagen, aber vielleicht gibt es so ein paar Meinungen, die wir aufpoppen lassen. Wovor hast du Angst? Ja, kann was total Banales sein, kann was, egal wie tief du das teilen willst. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, ja, davor habe ich wirklich Respekt, davor habe ich wirklich Angst, feuerfrei. Angst vor der Angst. Ich habe Angst davor, etwas über Angst zu sagen, gibt es ja auch zum Beispiel. Oder Gewitter. Zukunft, ja. Angst zu versagen, glaube ich auch ganz, ganz groß, ja. Verlust. Silvesterraketen, ja. Ich habe dir eine kleine Statistik mitgebracht. Das ist die Angst der Deutschen. Und ungefähr auch in der Reihenfolge tatsächlich. Die ist von 2016, also auch eine Zeit, wo Terror auch in Deutschland real wurde. Und trotzdem haben zugegebenermaßen eher Männer Angst vor Haarausfall. Noch mehr als vor Terror, noch mehr als vor Verlust des Arbeitsplatzes oder der Frau oder eines geliebten Menschen. Und vor Spinnen. Spinnen ist immer in diesen Top Ten drin, warum auch immer. Wir haben kein gutes Standing, die Spinnen. Es gibt, ich spiele gerne Videospiele und es gibt manche Spiele, die kann ich nicht spielen, weil da Spinnen drin sind. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Spiel Skyrim, das ist so ein Online-Rollenspiel. Und es gibt einen Patch, der diese Spinnen aus dem Spiel löscht und gegen Bären ersetzt. Ist nur blöd, wenn du dann auch noch Angst vor Bären hast, dann kannst du das Spiel gar nicht mehr machen. Und einige Forscher würden sogar sagen, dass Angst das Grundgefühl unserer Zeit ist. Dass ängstlich zu sein oder so ein diffuses Gefühl von, es könnte sein, dass etwas Schlimmes passiert, unseren Alltag mehr als alles andere bestimmt. Und Angst ist eigentlich auch eine natürliche, wichtige Reaktion auf Eindrücke, auf Gefühle und Situationen, denen wir ausgesetzt sind. Und ich glaube, Angst hilft auch, manche Dummheit besser sein zu lassen. Ich weiß nicht, ob du ein Achterbahn-Fan bist. Ich fahre gerne Achterbahn. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mal verstanden, was es bedeutet, wenn so eine Achterbahn nicht mehr richtig funktioniert. Als Kind Achterbahn zu fahren ist relativ einfach, ja, wenn du fahren darfst. Dann denkst du, hey, das macht einfach Spaß. Du glaubst einfach, dass das Ding sicher ist. Aber je mehr ich zum Beispiel N24-Dokus über Achterbahn sehe, desto mehr denke ich, was könnte da schiefgehen, ja, dass der Wagen aus der Bahn springt. Und das beste Mittel gegen Angst vor Achterbahn ist Achterbahnfahren. Angst kann aber auch lähmend und zerstörerisch sein. 5-10% der Deutschen haben eine sogenannte Angststörung. Das ist eine körperliche Panikreaktion. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, die in Situationen ausgelöst wird, die eigentlich völlig normal sind. Das ist so etwas wie, du fährst Aufzug und hast eine Panikreaktion oder du sitzt im Auto oder bist im Flugzeug. Und du hattest es eben schon gesagt, Angst vor der Angst. Solche Menschen entwickeln eine Angst vor der Angst. Das heißt, sie vermeiden manche Situationen, weil sie Angst haben, dass die Panik wieder auftritt. Also sie wollen nicht in dieses Gefühl kommen, Angstgefühl und Panik zu haben. Ein durchschnittlicher Erwachsener hat übrigens im Laufe seines ganzen Lebens 7000 Ängste. Viele sind vielleicht bekannt, viele aber auch eher unbekannt, eher diffus. Irgendwas ist da nicht in Ordnung, vielleicht dieses Gefühl. Und ein Säugling, wenn er gerade auf der Welt ist, hat 2 Ängste. Ich weiß nicht, wie man das herausfindet, keine Ahnung. Es gibt die Angst vor dem Fallen und es gibt Angst vor lauten Geräuschen, vor Lautstärke. Und du siehst, dass von Säugling bis jemand ins hohe Alter, dass da viele Ängste dazukommen. Ich hätte gerne nur 2 Ängste in meinem Leben. Ich hätte auch gerne Angst vor dem Fallen und Angst vor der Lautstärke. Damit könnte ich gut klarkommen, glaube ich. Es gibt gute Angst und schlechte Angst. Gute Angst. Ja, die ist total wissenschaftlich, diese Präsentation. Beneidet mich jeder Uniprof für. Die gute Angst ist ein Bauchgefühl, eine realistische Einschätzung der Gefahr, ein Fluchtreflex. Also in dem Moment, wo du sagst, da ist wirklich eine reale Gefahr und jetzt ist es besser, die Beine in die Hand zu nehmen und wegzulaufen, als sich zu stellen. Das ist eine gute Angst. Also Situationen aus dem Weg zu gehen oder vor Situationen Angst zu haben, die dein Leben gefährden. Und die gibt's ab und an mal. Und diese Angst, also diese, sagen wir mal, Angst, die absolut berechtigt ist, macht ungefähr 1% unserer Angstempfindungen aus. 99 Mal ist es ein, ich würde mal sagen, Fehlalarm. Eine übersteigerte Reaktion, die uns häufig lähmt, Schritte zu tun, Schritte aus der Angst heraus zu tun. Eine Angst, die uns nicht aufbaut oder die uns vor Gefahren schützt, sondern eine Angst, die uns runterzieht, die uns noch tiefer in den Strudel stürzt. Und grundsätzlich bei diesen Zahlen ist es wirklich wichtig, deine Gefühle der Angst wahrzunehmen, sie zu akzeptieren, Gedanken zu akzeptieren und sie nicht abzulehnen, sondern zu merken, ja, es ist ein Teil von mir und dieser Teil hat jetzt diesen Platz in meinem Leben, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen. Und das große Thema Panik, Körperreaktion, Stressreaktion, Bewältigungsstrategien, das ist eigentlich ein eigener Zweig der Psychotherapie, Verhaltenstherapie zum Beispiel. Durch Konfrontation mit angstmachenden Situationen, so sagen die Experten, kann in einer Verhaltenstherapie Angst überwunden werden. Also du lernst, dass in einer Situation, die dir Angst gemacht hat, sowas wie Fahrstuhlfahren oder etwas anderes, und du es tust und dabei nicht stirbst, du das nächste Mal vielleicht leichter in diesen Aufzug steigst, weil du merkst, hey, ich habe es überlebt. Mehr oder weniger. Aber es gibt auch Ängste, die wir gar nicht so einfach in Worte fassen können. Gedanken über unsere Zukunft, dort ist es eben gesagt, Angst vor der Zukunft, irgendwas Diffuses, Gedanken darüber, wie andere über uns denken oder ob wir überhaupt dem Leben und den Anforderungen gewachsen sind. Und Angst und Furcht sind auch 2 der stärksten Begriffe in der Bibel. Und Angst wird häufig in der Bibel durch die äußere Bedrohung eines Menschen bezeichnet. Es kommt etwas von außen an den Menschen heran, wie Verfolgungssituationen, Angst vor Feinden, aber auch Angst später bei den Aposteln um die anvertrauten Menschen in meiner Gemeinde, die Menschen um mich herum. Ich sorge mich um sie. Aber auch die große Angst, die Gerechtigkeit Gottes zu verlieren. Also bin ich wirklich ein Kind Gottes? Rettet mich Gott wirklich? Darf ich die Ewigkeit mit ihm verbringen oder lehnt er mich ab? Und Angst wird häufig in der Bibel im Zusammenhang mit dem Alleingelassensein in Zusammenhang gebracht, der Isolation. Angst, immer etwas Isolierendes, was dich auch aus der Gemeinschaft holt. Und dann gibt es noch den anderen großen Begriff, den wir vielleicht gar nicht mehr so gebrauchen, nämlich der Begriff der Furcht. Und Furcht ist eng mit der Angst verknüpft. Und Furcht ist immer etwas Konkretes, eine konkrete Situation, ein konkretes Erlebnis, vor dem du dich fürchtest. Ein konkretes Zukunftsbild, was du dir ausmalst, vor dem du dich fürchtest. Und Paulus spricht im Epheserbrief und an anderen Stellen davon, dass jeder Mensch Grund hat, sich vor Sünde, Tod und dem Teufel zu fürchten. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und die Bibel kennt diese Furcht als Lebensgefühl sehr, sehr gut. Denn unser Leben ist auch ein Kampf mit sichtbaren und unsichtbaren Mächten, die wir manchmal erkennen können, aber auch manchmal einfach diffus da irgendwo herumwabern, die wir nicht wirklich packen können. Furcht und Angst sind, und ich glaube, da würdet ihr mir zustimmen, eine Lebensrealität, vor der wir nicht weglaufen können, die da ist, die auch unser Leben bestimmen kann. Und schon im ersten Buch Mose, gleich nach der Schöpfungsgeschichte und dem Sündenfall, lesen wir von den ersten Angstgefühlen des Menschen. Als ich deine Schritte, Gottes Schritte, im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Nackt sein nicht nur vor Scham vor Gott, sondern in diesem Moment merkt Adam auch, er ist verletzlich, er ist angreifbar geworden. Jesus kennt Angst und Furcht sehr, sehr gut. Und in den Evangelien spricht er 21 Mal davon, dass wir uns nicht fürchten sollen. Das ist das Orange. Und 8-mal vom Doppelgebot der Liebe. Das ist der graue Teil. Jetzt siehst du mal die Relation zwischen Furcht und Angst und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst Gott lieben, deinen Herrn. Und das zeigt mir total, wie ernst es Jesus auch mit unserer Furcht, mit unserer Angst nimmt. Dass es für ihn auch eines seiner wichtigsten Themen geworden ist. Die Frage ist nur, ob das wirklich so ist. Ist das wirklich ein Thema? Wenn ich mir die Geschichte wie die Sturmstillung durchlese, dann habe ich beim ersten Lesen nicht unbedingt das Gefühl, dass Jesus die Ängste der Menschen um ihn herum ernst nimmt. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs auf dem See Genezareth und haben einen guten Tag, ne? Weiß ich nicht, hat man ein Barbecue an Bord oder was auch immer. Und man ist einfach zusammen. Jesus hat gesagt, wir fahren über den See ans andere Ufer. Und das machen sie auch. Weil, wovor sollten sie sich fürchten? Sie sind 1000 Mal über diesen See gefahren. Sie wissen, dass es da kein Ungeheuer drin gibt. Und das geht. Doch dann kommt der Sturm. Und das Interessante ist, wenn du dir die Gestalten anschaust, die mit Jesus unterwegs waren, das waren auch Fischer. Das waren Menschen, die auch am See Genezareth gelebt haben. Wo ich mir denke, hey Leute, wieso habt ihr Angst vor diesem Sturm? Ja, das ist doch euer Job, auch durch diesen Sturm zu fahren. Ihr kennt doch den See, ihr kennt auch die Untiefen, ihr kennt auch gefährliche Stellen. Trotzdem ist dieser Sturm da und er scheint so riesig zu sein, so groß zu sein, dass die Jünger wirklich Angst bekommen. Angst bekommen, nicht mehr in dieser Situation klarzukommen. Und wir lesen weiter, dass Jesus schläft. In dieser Situation. Man könnte das jetzt in zwei Arten deuten. Entweder er hat totales Desinteresse. Also, lasst mich mit eurem Mist in Ruhe. Ja, den Sturm, den überstehen wir alle. Lasst mich mal pennen. Oder es ist ein Zeichen dafür, dass er alles unter Kontrolle hat. Wenn er schläft. Meine Eltern haben 2 Hunde. Ich weiß, es ist ein schlechtes Bild, Jesus mit dem Hund zu vergleichen, aber ich versuch's trotzdem mal. Und wenn der Teddy, das ist einer von den Kernterrieren, Teddy und Pelle, wenn die beiden schlafen, dann habe ich immer das Gefühl, dass wir irgendwie sicher sind. Ich weiß auch nicht. Also es gibt so ein beruhigendes Gefühl. Ein schlafender Hund ist für mich so der Ausdruck der vollkommenen Zufriedenheit. Und wenn ich mit den Hunden unterwegs bin und sie legen sich schlafen, dann habe ich das Gefühl, wenn die jetzt pennen, dann kann ich mich auch entspannen. Dann gibt es keine Gefahr um mich herum. Man muss bei diesen Hunden natürlich wissen, dass sie, wenn ein Einbrecher kommen würde, den Schwanz wedelnd begrüßen und einfach freuen, dass er da ist. Aber für den Moment habe ich das Gefühl, hey, es ist alles sicher, es ist alles okay. Und manchmal, wenn ich diese Geschichte lese von der Sturmstillung, ja, Jesus, ist vielleicht das Gefühl, ich schlafe jetzt, weil ich eben alles unter Kontrolle habe, weil ich nicht ausflippe, weil ich nicht versuche, auf sie einzureden und sie zu beruhigen. Der Captain im Leben, dieser Nachfolger, der Jünger, schläft. Und vielleicht, wenn du das mal überträgst auf dein Leben, vielleicht kennst du das Gefühl auch, dass du Situationen hast in deinem Leben, wo du meinst, okay, jetzt ist es mal dran, Jesus, dass du wach bist. Oder dass du das Gefühl hast, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann schlaf bitte nicht. Ich brauche dich jetzt. Und was ich häufig zuerst überlese, ist, dass er trotzdem da ist. Trotzdem an Bord dieses Schiffes ist. Er mag schlafen und trotzdem ist er an Bord. Und es ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass es keinen Ort gibt, an dem Gott nicht ist. Gottes Timing ist perfekt. Aber es ist nicht unser Timing. Es ist nicht unser Denken. Und der Ausgang dieser Angst und dieser Krisen ist auch für Gott nicht zufällig. Ist auch in dieser Geschichte nicht zufällig. Er überblickt die Situation, aber er sieht vor allem auch dich in dieser Situation, wie es dir damit geht, was du brauchst und wo du da gerade stehst. Die Jünger wecken Jesus in dieser Situation und zerren ihn regelrecht nach oben. Und Jesus antwortet, warum habt ihr Angst? Das ist seine Antwort darauf. Warum hast du Angst? Angst ist für mich vor einigen Jahren zu einem Lebensthema geworden. Ich leide auch unter einer Panikstörung, gehöre zu diesen 5-10% der Deutschen, die ungern Aufzug fahren, die nicht gerne fliegen. Ich frage mich sowieso, wie so ein Flugzeug fliegen kann. Ist für mich immer noch ein Wunder, aber egal. Und es gab manche Tage in meinem Leben, vor einigen Jahren, wo ich nicht mehr vor die Tür gehen konnte, weil ich Angst hatte, vor die Tür zu gehen. Ich dachte, meine eigenen vier Wände ist der einzige Platz, an dem ich sicher bin. Und spätestens da merkte ich, es kann so nicht weitergehen. Ich kann mich doch nicht mein Leben lang einsperren, wie ein Gefängnis, wie ein Gefangener. Also Angst macht Leben auch unglaublich klein. Es schrumpft deine Welt zusammen. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich komme hier nicht raus und ich brauche Hilfe. Und dann habe ich mir eine professionelle Hilfe gesucht und bin Schritte gegangen, immer Stück für Stück aus dieser Angst heraus. Wieder vor die Tür zu gehen, wieder Orte aufzusuchen, wo viele Menschen sind. Wie hier, ist für mich voll das Training, zu euch zu reden und diesen vollen Raum zu sehen. Und es ist wichtig für mich, diese Schritte aus der Angst heraus zu tun, damit Angst nicht mehr mein bestimmendes Lebensthema wird. Dass ich Situationen aufsuchen kann, wo ich merke, es ist okay, dass ich hier ein ungutes Gefühl habe, aber ich will trotzdem weitergehen. Es darf nicht mehr diese Macht über mich haben. Und ich glaube für mich selbst, es wird noch Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, bis das für mich okay ist. Bis ich sagen kann, ja, ich werde, vielleicht gibt's später mal den Job des Aufzugchauffeurs oder so. Also der Typ, der immer die Knöpfe drückt und du mit denen fährst. Aber das ist okay. Es darf noch Monate und es darf auch Jahre dauern, weil ich weiß, es ist ein Weg, den ich gehen kann. Und es wäre ein Wunder für mich, wenn Jesus das einfach wegnimmt, wenn er sagt, ich heile das. Mega. Aber ich weiß auch, dass Jesus mit mir diesen Weg schon seit vielen Monaten geht und dass er nicht schläft mit diesem Thema bei mir. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich diese Furcht überwinden kann. Habt doch mehr Vertrauen zu mir, sagt Jesus zu seinen verängstigten Jüngern. Ich habe eine Ausbildung als Erlebnispädagoge gemacht, am Marburger Bibelseminar, kann ich sehr empfehlen. Und es geht in der Erlebnispädagogik darum, Situationen zu schaffen, wo Menschen ihre Komfortzone zu verlassen, weil wir glauben, dass Menschen unter Stress und unter Extrembedingungen am meisten über sich selbst und über Werte oder das Leben und über Gott lernen können. Also wir schaffen kontrollierte Extremsituationen, so könnte man es nennen. Und für mich ist das auch ein Bild, diese Sturmstillung, dass Gott häufig Situationen in unserem Leben braucht, die uns aus unserer Komfortzone heraustreiben. Weil er will, dass wir etwas wesentlich Wichtigeres verstehen. Dass manchmal dieses Verlassen der Komfortzone und Panikzone eigentlich unsere Lernzone ist. Und wenn wir das überwunden haben, wenn wir das durchgestanden haben, dann reifer, klüger und einfach vielleicht gefestigter in manchen Dingen sind. Und ich glaube, dass das echtes Lernen, wie Gott ist und was Gott für dich bereithält, auch außerhalb dieser Komfortzone geht. In einer Zone, wo du sagst, alleine würde ich mich da vielleicht nie hintrauen. Gottes Timing und seine Rettung sind nie zu spät. Und meine Frage ist, ob du das glauben kannst. Ob du glauben kannst, in den Situationen, wo du merkst, ich verlasse meine Komfortzone, ist Gott immer noch da. Und nicht am Schlafen. Ich habe dir noch einen coolen Satz mitgebracht, den ich dir heute Abend gerne mitgeben will. Wenn Angst an deine Tür klopft, dann lass deinen Glauben öffnen. Und wenn der Glaube öffnet, dann ist niemand mehr da. Wenn der Glaube öffnet, dann ist niemand mehr da. Der Sturm wird ruhig. Kein Lüftchen mehr. Es wird still. Und die Jünger fragen, was ist das für ein Mensch? Und das dürfen auch wir fragen. Wir sind Nachfolgerinnen und Nachfolger von diesem Jesus. Von dem, der alles in seiner Hand hält. Und für den es ein leichtes ist, Stürme zu stillen. Nicht nur diese Stürme auf dem See Genezareth, sondern auch Stürme in unserem Leben. Und vertraust du darauf, dass dieser Gott auch dich sieht, auch deinen Sturm sieht und deinen Sturm irgendwann stillen will und du nicht alleine in dieser Situation bist? Ich habe dir erzählt, dass die Menschen der Bibel Angst und Furcht sehr gut kannten und auch für Jesus sind diese Gefühle nicht fremd. Auf gar keinen Fall. Kurz vor seinem Tod stand er, glaube ich, wirklich Todesängste durch. Und er bat Gott, diesen Kelch, diesen symbolischen Kelch des Todes an ihm vorbeigehen zu lassen. Das sind die Momente, wo, glaube ich, sehr gut aufblitzt, dass Jesus sehr menschlich war, sehr menschliche Gefühle hatte und wusste, was wir auch empfinden in solchen Situationen, wo es manchmal um Leben und Tod geht. Und es ist für mich eine Hoffnung, dass Jesus am Ende alle Ängste und die Dinge, vor denen wir Furcht haben, überwinden kann. Und die Bibel betont, dass nur eine einzige Furcht berechtigt ist, in deinem Leben zu sein, zu wirken. Und das nennt sich Ehrfurcht. Und es sind die Momente, glaube ich, in denen sich das Universum einen Spalt zu öffnen scheint und wo wir ein Gefühl haben, dass Gott uns gerade ganz, ganz nahe ist. Dass wir ein Stück von seiner Heiligkeit entdecken dürfen in unserem Leben. Und das ist dann diese Mischung aus Staunen und Respekt. Dieses ehrfürchtig ergriffen sein von dem Moment. Die Bewunderung und Beklommenheit zugleich. Aber es ist auch ein Anerkennen davon über den, der dir das Leben geschenkt hat, der dich gewollt hat. Der sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und selbst wenn du dich ablehnst, der trotzdem immer zu dir hält. Das Anerkennen deines Königs. Und das Neue Testament spricht dann nicht mehr von Furcht, sondern von Liebe. Liebe Gott gegenüber, die die Furcht kleiner werden lässt. Gott wird größer und die Furcht wird kleiner. Und nicht aus Angst, sondern aus Liebe und Respekt gegenüber kannst du Jesus nachfolgen. Kannst du ihm vertrauen. Wenn du in einer konkreten Situation steckst und sagst, ja, es gibt echt was, vor das ich mich fürchte, vor das ich Angst habe und ich will ein Stück weit frei davon werden, oder es akzeptieren oder irgendwie damit umgehen, dann habe ich noch ganz kurz drei Gedanken für dich. Das erste ist, Gott ist größer als die Menschen. Ich habe dir dafür einen Psalm mitgebracht, Psalm 10. Du wirst den Verwaisten und Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen. Du wirst nicht zulassen, dass Menschen auf der Erde Angst und Schrecken verbreiten. Und manchmal, wenn ich so in die Welt schaue, habe ich genau das Gefühl, es gibt Menschen, die Angst und Schrecken verbreiten. Es gibt Menschen, die Furcht verbreiten. Aber das ist unsere große Hoffnung, dass am Ende Gerechtigkeit siegen wird. Dass am Ende Gott seine Gerechtigkeit über diese Welt sprechen wird. Und dass Gott immer größer ist als Menschen, die uns anfeinden, als Menschen, die uns Böses wollen, als Menschen, die in unserem Leben sind und wir merken, wir haben mit ihnen zu kämpfen. Und sind Menschen, die schuldig an uns werden oder wir an ihnen. Gott ist größer als die Menschen. Rechne mit der Power deines Königs. Aus unserer Geschichte. Rechne mit dem Eingreifen von Jesus. Jesus sagte zu ihnen, Matthäus 8, Vers 26, warum habt ihr solche Angst? Und dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Und im selben Vers lesen wir, dann trat große Stille ein. Also Jesus wirkt übernatürlich in der Situation. Er beruhigt den Sturm, er beruhigt die See. Und ich glaube auch, dass es Momente in unserem Leben gibt, wo Jesus genau diese Stürme auch sofort beruhigen kann. Oder er dabei ist, sie mit dir zu beruhigen, wie ein Weg, den wir zusammen gehen. Aber rechne mit ihm, rechne mit dieser Power. Und dein Status als Kind Gottes ändert sich nie. Römerbrief spricht davon in Kapitel 8, Vers 35. Was kann uns da noch von Christus, also von Jesus und seiner Liebe trennen? Keine Angst der Welt, keine Furcht der Welt, keine Mächte der Welt können uns von Jesus trennen, können uns von seiner Liebe trennen. Und das bedeutet, dass es okay ist, Angst zu haben. Dass es okay ist, ungewiss in die Zukunft zu schauen. Dass es okay ist, sich zu fürchten. Denn in dem Moment, wo du sie fühlst, sind sie auch da. Sind sie ein Teil von dir. Aber sage deiner Angst klar und deutlich, wer der Boss ist. Sage deinen Ängsten, wie groß dein Gott ist. Und erwarte, dass Gott auch in dieser Situation bei dir ist. Und wo am Ende die Liebe regiert, hat Angst eigentlich keinen Platz mehr. In diesem Teil, jetzt nach der Predigt unseres Gottesdienstes, wollen wir Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Und ich lade dich ein, zu sagen, okay, ich bete zu dir, Gott. Ich möchte dich erleben. Ich will, dass du in mein Leben sprichst. Ich will erleben, dass ich mich Ängsten stellen kann, dass ich nicht mehr von Furcht beherrscht werde. Ich lade dich ein, Schritte entgegen deiner Angst zu tun, aus dem Schatten herauszutreten, der Angst nicht mehr Raum zu geben. Wenn du selbst in einer schweren Zeit steckst und Ängste und Furcht dich belasten vor konkreten oder nicht so konkreten, vor eher diffusen Sachen, dann haben wir auch gleich die Möglichkeit für dich, dass wir für dich beten. Zu Menschen bereit, die für dich beten und die dich segnen wollen. Es wird sich nicht sofort alles ändern. In meinem Leben hätte ich dieses Wunder gern gehabt. Jetzt. Völlig angstfrei. Wäre ich wahrscheinlich Hausrunner oder so geworden. Und Pilot und Fahrstuhlführer. Aber ich glaube, Ängsten entgegenzutreten ist ein Prozess, dass sie kleiner werden und dass sie nicht mehr die Hauptrolle in unserem Leben spielen. Und vielleicht ist heute der Abend, wo du damit anfangen kannst, zu sagen, ja, ich will dieser Angst entgegentreten, denn ich weiß, wie groß mein Gott ist. Und deine Ängste dorthin zu holen, wo das Licht ist, bei Gott. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten eine spannende Zeit mit Gott und danke dir fürs Zuhören.